Herr, deine Güte reicht so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit so weit die Wolken gehen. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Amen. Und jetzt, liebe Gemeinde, wollen wir weiterfahren in der Auslegung der ersten Kapitel der Heiligen Schrift. Wir kommen heute im zweiten Kapitel des ersten Mosesbuches zum vierten Vers und lesen das Kapitel zu Ende bis zum 25. Vers. Also ist Himmel und Erde geworden, da sie geschaffen sind, zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel macht. Und allerlei Bäume auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und allerlei Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen, denn Gott der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und war kein Mensch, der das Land baute. Aber ein Nebel ging auf von der Erde und feuchtete alles Land. Und Gott der Herr machte den Menschen aus einem Erdenkloß. Und er blies ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase. Und also ward der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Morgen und setzte den Menschen drein, den er gemacht hatte. Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, lustig anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und es ging aus von Eden ein Strom zu wässernden Garten und teilte sich von dannen in vier Hauptwasser. Das erste heißt Pison, das heißt, das fließt um das Land Hevila. Daselbst findet man Gold. Und das Gold des Landes ist köstlich. Und da findet man Bedellion und den Edelstein Onyx. Das andere Wasser heißt Gihon, das fließt um das ganze Mohrenland. Das dritte Wasser heißt Hittekel, das fließt vor Assyrien. Das vierte Wasser ist der Euphrat. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn baute und bewahrte. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Du sollst essen von allerlei Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn welches Tages du davon issest, wirst du des Todes sterben. Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Denn als Gott der Herr gemacht hatte von der Erde allerlei Tiere auf dem Feld und allerlei Vögel unter dem Himmel, brachte er sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch allerlei lebendigen Tiere nennen würde, so sollten sie heißen. Und der Mensch gab einem jeglichen Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen. Aber für den Menschen ward keine Hilfe gefunden, die zu ihm passte. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen. Und er entschlief und nahm seine Rippen eine und schloss die Städte zu mit Fleisch. Und dort Gott, der Herr, baute ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, das ist doch Bein von meinem Beine und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin heißen, darum, dass sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und an seinem Weibe hangen, und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und sein Weib, und schämten sich nicht. Herr, wecke mir das Ohr, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus sprach, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Eine der strahlendsten Verheißungen, die je ein Menschenohr hören durfte. Wir werden heute daran erinnert, heute, wo wir diese alte Geschichte vom Paradiesesgarten da vorne in der Bibel miteinander aufgeschlagen haben. Damit begeben wir uns bewusst von allem Anfang an mit unseren Überlegungen an den Ort, wo Christus vom Paradies redet, als von einer Wirklichkeit. Christus redet dort mit einem Sterbenden, mit dem mitgekreuzigten, reumütigen Schurken am Kreuz zu seiner Rechten. Christus gaukelt diesem Mann in seiner Todesnot und Höllenangst nicht etwas vor. Er sagt ihm die Wahrheit. Er sagt wahrlich und sagt es mit Bedacht. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Christus spricht diesem reuigen Sünder die Vergebung seiner Schuld zu und bietet ihm den Anteil am Ostersieg an. Christus tut das in der Vollmacht des Sohnes. Wer kann das Paradies anbieten? Außer Christus. Wer ist autorisiert dazu? Wenn nicht er, von dem es im Heidelberger Katechismus heißt, der für alle meine Sünden vollkömmlich bezahlet und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst hat. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Paradies ist offenbar ein Ort. Christus redet an anderer Stelle von einer Stätte, Ich gehe hin, euch die Städte zuzubereiten. Es ist ein freundlicher Ort. Er redet dort von Wohnungen, von Vaterhaus. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Der Inbegriff des Drinneseins, des Geborgenseins. Man ist dort daheim. Und vor allem, es ist der Ort, wo er, Christus, nach der Kreuzigung und Auferstehung selber sein wird. Ihr werdet dort sein, wo ich bin. Das ist das Paradies. Dort, wo Christus ist, mit der Fülle seines Erbarmens, dort ist das Paradies. Es kann im Jenseits sein. Jenseits all dessen, was wir geografisch, auch weltraumgeografisch, uns vorzustellen vermögen. Aber es muss nicht nur im Jenseits sein. Man kann die Christusbotschaft nicht blutiger verdrehen und verhöhnen, als wenn man sie ins Jenseits spediert. Ins Jenseits hinaussperrt unter Ausklammerung der Erde. Das ist ja geradezu der Sinn des Werkes und der Person Christi, dass er auf die Erde gekommen ist. Und das Paradies mit ihm auf die Erde kommt. Wo Christus ein Wort sagt, da ist es ein Laut aus dem Paradies. Wo Christus einen Fuß hinsetzt, da hinterlässt er eine Spur des Paradieses. Wo Christus einen Kranken anrührt, einen Toten auferweckt, da hat dieser Gesunde und Auferweckte vom Baum des Lebens gegessen. Wo Christus einem armen Tropf wie diesem reumütigen Schurken zur Rechten sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Ich sage dir das Paradies zu. Da hat dieser Mensch vom Strom des Lebens getrunken. Christus redet hier zwar mit einem Sterbenden. Aber er sagt ihm das Wort, damit wir, die wir leben und will's Gott noch eine Zeit lang leben, es hören, jetzt und hier im Mittelalter. Ging ein Sprichwort über die damaligen Eroberer und Weltzerstörer, die Türken, das lautete, wo der Türk seinen Fuß hinsetzt, wächst kein Gras mehr. Wo Christus seinen Fuß hinsetzt, da wächst Gras. Da wächst etwas vom Paradies. Da blüht es und grünt es. Und da reift es. Da reifen Früchte des Glaubens, des Hoffens und der Liebe. Paradiesesfrüchte. Und dieser Christus sagt uns, die wir jetzt hier sind, das Paradies zu. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir Paradiese sein. Es ist nun allerdings nicht irgendein Ort, liebe Gemeinde, an dem Christus zum ersten Mal dieses Wort sagt. Es ist Jerusalem, vor den Toren der Stadt am Karfreitag, sagt er es. Es ist nicht irgendein Land und Volk, wo Christus geboren wird und lebt und wirkt und das Paradies hinbringt. Es ist jenes merkwürdige Land, das nach einem eigenartigen Auswahlverfahren Gottes das gelobte Land heißt. Das Land, das Gott gelobt versprochen hat, einem Völklein, das er aus allen Völkern herauswählte. Gott hat dieses Land zur Völkermitte, dieses Volk zur Völkermitte auserwählt und ihm gesagt, wenn du meinen Bund hältst, den ich mit dir schließe, dann sollst du mein Volk sein und ich will dein Gott sein. Der Kampf der Propheten, der jahrhundertlange Kampf, geht darum, dass Israel, das Völklein des gelobten Landes, in der Bundestreue Gottes bleibe und nicht davon weiche, keine anderen Götter neben Gott habe, Gott allein glaube. Schon der erste der 150 Psalmen ruft prophetisch in dieses Volk hinein, wohl dem, der nicht wandelt im Rate der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, da die Spötter sitzen, sondern hat seine Lust an dem Herrn und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Seine Blätter verwelken nie, und was er tut, gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verweht. Das ist der Kampf der Propheten, dass Israel, das auserwählte Volk im gelobten Land, nicht Spreu sei, die vom Wind verweht wird, sondern Gottes Volk. Das Volk, das von der Realität des Paradieses weiß. Wir hören die Stimme des großen Mahners, Jeremia. Mich, die lebendige Quellen, verlässt dies Volk und macht sich überall Quellen, überall eigene Brunnen, die doch kein Wasser geben. Der Ruf zum lebendigen Quell, zur Mitte. Und wir hören Ezechiel, den großen Tröster, in einer Zeit, da Gott sein Volk geschlagen hat, zu Boden geschlagen hat, weil dieses Volk ihm untreu wurde. In solch einer Zeit bekommt Ezechiel ein Gesicht, eine Schau. Er schaut einen Strom, der in Jerusalem entspringt, im Tempel, unter dem Sühnopferaltar. Dieser Strom fließt durchs ganze gelobte Land. Er macht an den Grenzen nicht Halt, bricht aus in die Völkerwelt und fließt und strömt bis zum Meer. Es ist ein Segensstrom. Die Bäume an seinen Ufern werden des Jahres 12-mal Früchte tragen. Und wer von diesen Bäumen isst, der wird gesund. Das ist der Ruf zurück zum Paradies, zum Gott des Paradieses. Und dieses Volk hat dann im gelobten Land den, der das Paradies auf die Erde brachte, abgelehnt, verworfen. Aber Gott hat nicht mit gleicher Münze bezahlt. Gott hält sein Angebot an Israel, wie an die Völkerwelt, aufrecht. Von diesem gelobten Land, von jener Völkermitte, wird der Befehl ergehen, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker, noch im letzten Buch des Heiligen, der Heiligen Schrift heißt es, wer überwindet, der wird essen vom Holz des Lebens, das im Paradiese Gottes ist. Das Angebot bleibt aufrecht an Israel und an die Völker. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und nun, liebe Gemeinde, meinen wir, haben wir denn die Überlegungen gemacht, die uns die Möglichkeit geben, in dem, was da vorne in der Heiligen Schrift erzählt wird, nicht ein Märchen aus alter Zeit, sondern eine Wirklichkeit Gottes zu sehen. Eine Wirklichkeit Gottes. Der Gott, der Israel und das gelobte Land zur Völkermitte macht, und ihm das Paradies verhieß. Der Gott, der in Jesus Christus das Paradies auf die Erde bringt, ist der gleiche, von dem es hier heißt. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten. Ein Paradies. Das will nicht heißen, dass die ganze Welt sofort ein einziger Gottesgarten sei. Nein, Gott wählt nach seinem eigentümlichen Vorgehen auch hier einen ganz bestimmten Fleck Erde aus und macht ihn zum Garten, zum Gottesgarten, zum heiligen Bezirk, zur heiligen Gottesmitte auf Erden. Die Schilderung dieses Gartens ist merkwürdig verhalten, wenn man vergleicht mit den Fantasien, die man über die paradiesischen Hochgenüsse loslassen kann, dann ist das, was hier steht, trocken, ausgesprochen nüchtern und trocken. Es sind Bäume im Garten, den Bäumen sind Früchte, die Früchte sind schön und sie sind gut. Und Gott bringt den Menschen in den Garten. Wozu? Dass er ihn bebaue und bewache. Heißt es ganz trocken. Da ist keine Spur vom Land Schlaraffia. Im biblischen Paradies wird gearbeitet und gewacht. Der Mensch, heißt es unmittelbar vorher, wird von Gott erschaffen aus der Erde. Staub vom Acker, Ackerstaub. Erde heisst Adama auf Hebräisch. Und der Mensch, den Gott da nimmt, ist der Adam, der Erdmann, der Feldmann, der Ackermann, der Landmann, der Erdige. Und diesem Menschen bläst Gott den Odem in die Nasenlöcher. Wie es merkwürdig drastisch heißt. Wenn Gott seinen Odem ihm gibt, dann lebt sein Leib und lebt seine Seele. Wenn Gott seinen Odem wegnimmt, er hat die Freiheit dazu, dann stirbt der Mensch mit Leib und Seele und sinkt mit Leib und Seele wieder in den Staub, von dem er genommen ist. An Gott hängt unsere Unsterblichkeit und nicht in uns. Das ist der Adam. Er darf arbeiten und er darf essen. Das ist in Ordnung so. Und all das in der Gegenwart Gottes. Gott ist gegenwärtig. Gott ist in der Mitte. Der Mensch ist bei Gott und Gott ist bei Menschen. Gott ist die Schönheit des Paradieses. Gott allein seine Gegenwart. Da braucht's keine Fantasien mehr. Gott genügt, um das Paradies zum Paradies zu machen. Es ist eine Atmosphäre der Nähe zwischen Gott und den Menschen, der väterlichen Nähe. Und es ist eine Atmosphäre der Nähe zwischen den Menschen und den Kreaturen. Man denkt fast ans Weihnachtslied, wo es heißt, seht doch da, Gott will so freundlich und nah zu den Verlorenen sich kehren. Gott ist freundlich und nah im Paradies. Das genügt. Das gibt ihm den Glanz. Und die Mitte der Welt, die Gottesmitte, hat noch einmal eine Mitte. Und das ist der Baum des Lebens. Mitten im Paradies. Und der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, wovon im nächsten Kapitel eingehender die Rede sein wird. Und der Strom geht aus vom Paradies und teilt sich in vier Hauptströme. Man denkt an die vier Himmelsrichtungen. Der Strom geht hinaus in die ganze Welt vom Paradies. Und wo er hinkommt, da hat es köstliches Gold und allerlei Kostbarkeiten. Nur ein Schatten fällt einen Augenblick aufs Paradies. Wie oft heißt es in diesen ersten Kapiteln, Gott sah, dass es gut war. Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und sieh, es war sehr gut. Und jetzt steht zum ersten Mal nicht gut. Lotob. Nicht gut. Was ist nicht gut? Dass der Mensch allein sei. Das Alleinsein ist nicht gut. Nicht einmal im Paradies gut. Und Gott sinnt auf die Überwindung des Alleinseins des Menschen. Er lässt alle Tiere der Erde vor ihm hin. gehen und der Mensch darf sie beim Namen nennen und darf probieren, ob da irgendwie Gesellschaft, ob da irgendwie Partnerschaft oder Gemeinschaft möglich wäre. Aber es war kein Tier, das fähig war, das Alleinsein und seine Not zu überwinden. Und dann die Erschaffung der Frau. Diese merkwürdige Sache mit der Einschläferung, mit der Rippe, die nebenbei bemerkt, ganz merkwürdig an einen modernen, operativen Eingriff erinnert. Das Einschläfen und das Herausoperieren. Nebenbei gesagt, was man immer denken und fantasieren mag über diese Erschaffung der Frau, was man immer Gutes und Schlechtes, Gescheites und Dummes sagen mag, eines ist gewiss, die Schilderung hat die eine Bedeutung, dass Gott dem Menschen seine Gefährtin gegeben hat. Dass nicht der Mensch gewählt hat, Gott hat gegeben. Und der Ausschluss des Menschen, wenn es je galt, so hier, dass es der Herr den Seinen schlafend gibt. Und dann das Erwachen. Und dann das Erstaunen. Und dann das Entzücken. Das ist ja Fleisch von meinem Fleisch und Bein von meinem Bein. Man denkt ans Soldatenlied, als wär's ein Stück von mir. Das ist ja mein Partner. Es heißt, eine Gehilfin, die um ihn sei, wie Luther übersetzt. Es heißt wörtlich, eine Hilfe, die zu ihm passt. Das ist die Erschaffung der Frau. Und dann die Hochschätzung der Frau. Ein Mann wird um der Frau willen Vater und Mutter verlassen und seinem Weib anhangen. Und die Freude, was für ein Glanz. Sie waren beide nackt und schämten sich nicht, brauchten sich nicht zu schämen. Liebe Gemeinde, diese Darstellung des Paradieses auf Erden ist fast nicht erträglich. Diese väterliche Nähe Gottes, diese brüderliche Nähe der Menschen ist fast nicht zu ertragen. Im Gedanken daran, dass wir ja das, eben das verloren haben. Wir haben ja das Paradies verloren. Gerade das haben wir ja eben nicht mehr. Man bedenke, wie unbedenklich da vom Gold die Rede ist. Das Gold war schön, köstlich im Paradies. Und mit welcher Unbefangenheit da von der Liebe, von der Sexualität, vom Blut die Rede ist. Und wie ist das heute, wo der Glanz des Goldes aufleuchtet? Da leuchten immer auch schon die Feuer der Zerstörung auf, der Krieg. Wo der Glanz des Goldes in die Augen und Herzen der Menschen kommt, da wird der Riss sichtbar. Die Spaltung, die Kluft, der Abgrund. Geld scheidet, das weiß jeder Erbschaftsbeamte. Und das Blut. Wehe, wenn es losgelassen. Zu was wird es dann? Was für ein Meer von Blut und Tränen ist doch geworden um Geld und Blut. Und nun, im Paradies ist es köstlich, das Gold. Sogar das Gold, köstlich. Und das Blut ist gut. Es wäre zum Heulen, liebe Gemeinde, wenn nicht Christus gekommen wäre. Und das Geld und das Blut in seine Hand genommen hätte. Wir denken jetzt ganz schlicht an all die vielen Menschen, von denen uns die Evangelien berichten, die durch Christus von den Dämonien des Geldes und von den Banden des Blutes befreit worden sind, die es an Fleisch und Blut erfahren haben, an Leib und Seele erfahren haben. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Liebe Gemeinde, noch ein letztes. Einer, der zum ersten Mal in Nordamerika gewesen ist nach seiner Rückkehr einige Male gefragt worden, nach seinem Gesamteindruck über diesen Kontinent, wie man ihn etwa bekommen kann, bei einem kurzen Besuch. Und die Antwort hat dann ungefähr gelautet, das alte Wahrzeichen Amerikas, der Wolkenkratzer, steht immer noch und wächst immer noch höher. Und was diesen Kontinent einst prägte, der Motor und die Maschine, das gilt immer noch. Was da faszinierte, das Auto und die Autobahn, das alles gilt immer noch. Aber der eine, alles Überragende, auch die Wolkenkratzer überragende Gesamteindruck, ist das Einfamilienhäuschen mit dem Gärtchen. Man hat den Eindruck, und er wird immer wieder vertieft, je mehr man auf diesen Straßen fuhr, rechts und links. Diese Menschen wohnen. Und sie haben eine unbändige Freude am Wohnen. Sie können ihr Häuschen nicht genug anstreichen. Und ihr Gärtchen nicht idyllisch genug gestalten. Der Mann, der nach dem Feierabend, nach dem Frühen oder am Wochenende kragenlos im Gärtchen steht, ein Bäumchen pflanzt, ein paar Blumen, mit dem Nachbar über die niedrige Hecke ein paar nicht zu verbindliche Freundlichkeiten wechselt. Der Mann, der kragenlos den Rasenmäher braucht, das ist der neue Menschentyp, das Menschenideal. Die Wolkenkratzer, die Geschäftszentren sind winzige Punkte. Und von ihnen strahlen 10, 20, 30, 50 Kilometer in der Umgebung Gärten aus. Gärtchen, Gartenstädtchen. Ein Gartenquartier am anderen. Aus dem Flugzeug sieht es aus wie unendlich in die Ebene hinausgebaute Schrebergärtchen mit Häuschen. Dann stehen Fragen. Ist das nicht auch das Ideal, der Traum? Nicht nur drüben, sondern auch hier. Wenn wir mehr Boden hätten. Das Häuschen mit dem Gärtchen. Die Stadt mit 50 Kilometer und 100 Kilometer Durchmesser. Wegen des Gärtchens. Und ist vielleicht in diesem Traum ein Rest von Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies? Wer weiß. Aber sind diese Miniaturparadieschen, die der Mensch sich selber baut, sind sie das Paradies? Ist es die Gegenwart Gottes? Oder ist es nur die Farbe? Ist hier die Nähe, die väterliche Nähe mit dem Himmel und die brüderliche Nähe mit den Menschen? Und strahlen Ströme des Segens aus von diesen Häuschen und Gärtchen? Oder steht daran, sichtbar oder unsichtbar, privat? Oder Warnung vor dem Hunde? Das ist die Frage an uns, liebe Gemeinde. Gott will unsere Gärtchen. Gott will die ganze Welt zu einem Ort des Paradieses machen. Zu einem Ort seiner Gegenwart und seines Wirkens. Die Welt wird zum Paradies, wenn der Erlöser unser Geld und unser Blut in seine barmherzigen, reinigenden, rettenden und erlösenden Hände nimmt. Es hängt alles daran, liebe Gemeinde. Es ist die Schicksalsfrage an unser Geschlecht, ob wir das Angebot vom Himmel hören und es annehmen. Das Angebot, das lautet: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute, jetzt gleich und von nun an bis in Ewigkeit. Amen.